Es war einmal
live.
Konzertmitschnitte, Vorträge, Lesungen und Diskussionsrunden.
Dieses Mal in Es war einmal live, die erste Folge der Sendereihe Wissenschaft im Dialog, in der wir Vorträge des Zeitgeschichte-Museums Ebensee bringen, die sich mit dem Kriegsende 1945 und der Wiederherstellung der Demokratie beschäftigen. Die erste Folge widmet sich dem sogenannten Marshallplan. Der Historiker und ehemalige Direktor des Bildarchivs und der Grafiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek Hans Petscher hat sich eingehend mit der Thematik beschäftigt und gemeinsam mit Günter Bischoff die Publikation »Der Marshallplan – Die Rettung Europas und der Wiederaufbau Österreichs« veröffentlicht. Das amerikanische Hilfsprogramm für den Wiederaufbau Europas, wie es offiziell genannt wurde, hat die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit von 16 westeuropäischen Staaten gefördert und die Grundlage für die Integration Europas geschaffen. In Österreich hat der Marshallplan die unmittelbare Nachkriegsnot beendet und den Wiederaufbau und die Westorientierung Österreichs im Kalten Krieg unterstützt. Nun also der Vortrag von Hans Petscher, aufgenommen am 8. Oktober im Zeitgeschichte-Museum Ebensee, nach einer Begrüßung durch die Historikerin Nina Höllinger.
Ja, Frau Magister Höllinger, ganz herzlichen Dank für Ihre Einleitung und vor allem aber für die Einladung hier zu diesem Vortrag, über die ich mich wirklich sehr freue. Das Bildarchiv der Nationalbibliothek besitzt ja circa 30.000 Fotos vom amerikanischen Informationsdienst über diese Zeit, über die ich heute sprechen werde. Und diese Bilder sind auch die Grundlage für dieses Buch über den Marshallplan. Der Marshallplan ist ein geradezu mythischer Begriff und ich werde versuchen, heute das ein bisschen zu entmystifizieren. Das European Recovery Program ist ja vor allem bekannt für den Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft und für die Stärkung der Demokratie auf dem europäischen Kontinent. Das vielleicht nachhaltigste Vermächtnis des Marshallplans ist aber seine zentrale Rolle bei der Entstehung der europäischen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg und vor allem sein Beitrag als ein Friedensprojekt. Andererseits wurde der Marshallplan aber auch schnell ein Teil der Strategien zum Kalten Krieg und er verstärkte auch letztendlich die Teilung Europas in Ost und West. Mein Vortrag basiert also im Wesentlichen auf den Forschungsarbeiten von Günter Bischoff, der Professor für amerikanische Geschichte in New Orleans war, zur Geschichte des Marshallplans und auf einem gemeinsamen Buch, das ich mit ihm 2017 anlässlich des Jubiläums 70 Jahre Marshallplan publiziert habe. Inzwischen sind ja mehr als 75 Jahre vergangen. Und mehr denn je wird gerade heute in den politischen Diskussionen der Marshallplan geradezu als ein ultimatives Gegenmodell zur gegenwärtigen US-Politik ins Spiel gebracht. Ich werde in meinem Vortrag darzustellen versuchen, inwiefern dies auch zutrifft, indem ich die Auswirkungen des Marshallplans auf Österreich aus einer etwas globaleren Perspektive analysieren werde. Beginnend mit den Ursprüngen in Europa nach dem Zusammenbruch des Naziregimes 1945, dann ein kurzer Überblick über die Geschichtsschreibung des Marshallplans im europäischen Wiederaufbau, der uns zu einer Bewertung der Auswirkungen dieses Plans führt und seine Einordnung in eine breitere Studie zum Kalten Krieg in Europa. Dann Österreich, was war in Österreich? Österreich wurde als Sonderfall bezeichnet immer wieder. Auch darauf werde ich kurz eingehen, inwieweit Österreich ein Sonderfall war in dieser europäischen Landschaft und warum. Und auch wie der Marshallplan dann in Österreich der Bevölkerung vermittelt wurde. Und zum Schluss dann eine kurze Reflexion über die politischen Narrative zum globalen Marshallplan und einige Schlussfolgerungen und Thesen und was wir vielleicht heute, welche Lehren wir vielleicht heute daraus ziehen können. Der Marshallplan, die Ursprünge. Der Marshallplan ist ein ganz besonders ambitioniertes und vor allem aber ein erfolgreiches Projekt zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg und als solches auch in Erinnerung geblieben. Wovon sprechen wir hier in finanzieller Hinsicht? Zwischen 1948 und 1952 wurden im Rahmen des Marshallplans rund 13,2 Milliarden Dollar an 16 europäische Länder gezahlt mit Steuergeld der amerikanischen Steuerzahler. Wenn man das jetzt umrechnet auf heute unter Berücksichtigung der Inflation in diesen 4,5 Jahren Marshallplan, dann belief sich die Gesamtsumme auf insgesamt 14,3 Milliarden Dollar, die hier gezahlt wurden. Und das entspräche heute einer Kaufkraft von 174,2 Milliarden Dollar. Ja, nur damit man ungefähr eine Dimension davon hat, worum es hier geht. Das ist nicht daher kein Wunder, dass anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Marshallplans 1987 Charles Kindelberger, er war einer der Verantwortlichen des Marshallplans, so weit ging zu sagen, dass die Dollar des Marshallplans die Welt gerettet haben. Nun, das war zum 40-jährigen Jubiläum. Seitdem sind so unzählige Bücher über den Kalten Krieg und den Marshallplan erschienen. Und die Historiker versuchen halt, das in einen breiteren Kontext einzubeziehen und den Marshallplan bis zu einem gewissen Grad auch aus diesem Bereich des Mythos zu entfernen. Als Ergebnis werden also die wirtschaftlichen Auswirkungen des Plans in den ersten Jahren in der Forschung etwas heruntergespielt und die Rolle des Marshallplans bei der Verschärfung, vielleicht sogar bei der Beschleunigung der Teilung Europas, wird auch von manchen Autoren hervorgehoben. Diese Kritik muss man ernst nehmen, aber wenn man sich jetzt nur auf die kurzfristigen Auswirkungen dieses Plans konzentriert, dann verkennt man letztendlich vollkommen seine historische Bedeutung und man versteht auch nicht seine unübertroffene Bilanz als die mit Abstand beliebteste und erfolgreichste außenpolitische Maßnahme der Vereinigten Staaten in ihrer nun bald 250-jährigen Geschichte. Warum ist das so? Blicken wir nochmal zurück auf Europa 1945. Auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 hatten die Alliierten, also damals die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die Sowjetunion, vereinbart, das besiegte und besetzte Deutschland als eine Einheit zu regieren und gleichzeitig Deutschland in 4 Zonen aufzuteilen. Das war einmal das vorläufige Arbeitsprogramm, mit der Intention, Deutschland langsam und sorgfältig kontrolliert wieder aufzubauen und vor allem sicherzustellen, dass keine zentrale deutsche Verwaltung oder Regierung entstehen würde, die den Frieden in Europa erneut gefährden könnte. Letztendlich war aber damit in Zentraleuropa ein Machtvakuum entstanden, genauso wie übrigens in Asien, dass sowohl die Amerikaner als auch die Sowjets als die beiden wichtigsten ideologischen Gegner zu füllen bestrebt waren. In den USA kamen aber amerikanische Experten immer mehr zum Schluss, dass das deutsche Wirtschaftswachstum nicht nur von entscheidender Bedeutung, sondern eine Voraussetzung geradezu für die Erholung Europas wäre und das ohne die deutsche Kohle-Stahl-Produktion und Handel das gesamte europäische Netzwerk des industriellen Lebens keine Überlebenschance hätte. Die Amerikaner, ihnen fiel es aber schwer, ihre britischen und vor allem die französischen Verbündeten von dieser Politik zu überzeugen. Das war eine Paz-Situation, die nahezu bis 1947 bestand. Ein Wendepunkt war dann ein Außenministerrat, ein Treffen der europäischen Außenminister in Moskau im März, April 1947, bei der der amerikanische Außenminister George C. Marshall, ein Fünf-Sterne-General der USA, den Truman 1947 aus der Pension zurückgeholt hatte und ihn als Außenminister eingesetzt hatte, weil Stalin ihn wirklich fürchtete, zu Recht. Ja. Und Marshall war der Leiter der amerikanischen Delegation in Moskau. Und er war so enttäuscht von diesem Treffen und Ergebnis, dass er davon überzeugt war, dass es zu einer Revision dieses Potsdamer Abkommens kommen müsse und dass hier etwas zu geschehen hat. Er ist dann schon Anfang 1947 hatten also eine Reihe von Beratern von Präsident Truman an einer alternativen Politik gegenüber Deutschland und dem europäischen Wiederaufbau gearbeitet oder zu arbeiten begonnen. Und einer dieser Berater war George Kennan, ein US-Diplomat, der in der US-Botschaft in Moskau tätig war. Und er hatte 1946 das sogenannte lange Telegramm verfasst, also ein sehr langer Brief, in dem er feststellte, dass es mit Stalin und den Sowjets keinen Modus vivendi geben könne. Und er wurde letztendlich zum wichtigsten Berater für das Wiederaufbauprogramm für Europa und einer der ideologischen Architekten der Politik der Truman-Regierung während des Kalten Kriegs. Im März 1947 hat Präsident Truman vom US-Kongress ein umfangreiches militärisches und wirtschaftliches Hilfspaket vor allem für Griechenland und für die Türkei von insgesamt 400 Millionen Dollar gefordert und verkündete, was noch viel wichtiger war, also politisch wichtiger, die sogenannte Truman-Doktrin zur Eindämmung der globalen Bedrohung durch die Sowjetunion und den Kommunismus, weil die Amerikaner befürchteten, dass also Stalin nicht nur bei Osteuropa Halt machen würde. Es gab ja auch starke kommunistische Bewegungen eben in Griechenland, Frankreich und so weiter, Italien. Nun, während Truman also hier die globale militärische Strategie der USA neu gestaltete, formulierte eben sein Außenminister George Marshall die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen Wiederaufbauplans für Europa. Und er hat eine Radioansprache gehalten, direkt nach seiner, am 28. April 1947, direkt nach seiner Rückkehr vom Treffen in Moskau. Und er sagte jetzt, Zitat zum amerikanischen Volk in dieser Radioansprache, Zitat, der Wiederaufbau Europas verläuft viel langsamer als erwartet. Die Kräfte des Zerfalls werden immer deutlicher. Der Patient sinkt, während die Ärzte beraten. Also das war ein Zitat aus dieser berühmten Radioansprache. Und noch viel wichtiger, letztendlich historisch wichtiger, war aber der 5. Juni 1947, als Marshall eine Einladung nach Harvard annahm und dort eine Rede bei der Abschlussfeier der Harvard-Universität gehalten hat, wo er ganz offiziell dieses europäische Wiederaufbauprogramm ankündigte, das dann sehr bald als Marshallplan bekannt wurde. Nun, was hat er hier gesagt? Also diese Rede, die letztendlich die Weltpolitik in Europa verändern sollte, dauerte nicht länger als 12 Minuten und 10 Sekunden. Und Marshall sprach immer sehr ruhig, in einem ruhigen Tonfall. Er begann mit der Zerstörung Europas im Krieg und den enormen Verlusten an Menschenleben. Er erwähnte auch, das ist jetzt wieder ein Zitat, dass der Wiederaufbau durch den Umstand, dass 2 Jahre nach Beendigung der Feindseligkeiten noch keine Friedensvereinbarung mit Deutschland und Österreich erzielt worden ist, ernsthaft verzögert wurde. Interessant, dass er Österreich hier erwähnt in dieser Rede. Die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Struktur Europas würde, so Marshall, offensichtlich viel mehr Zeit und größere Anforderungen erfordern, als ursprünglich vorgesehen war. Wenn die USA Europa in den nächsten 3 bis 4 Jahren keine Hilfe leisten würden, würde Europa eine ernsthafte wirtschaftliche, soziale und politische Verschlechterung drohen. Und die Lösung, so Marshall, liegt darin, den Teufelskreis zu unterbrechen und das Vertrauen der europäischen Bevölkerung in die wirtschaftliche Zukunft ihrer eigenen Länder und Europas insgesamt wiederherzustellen. Auch ein wichtiger Punkt, das Vertrauen der Bevölkerung herzustellen. Das Ziel der USA, sagte er, sei die Wiederbelebung einer funktionierenden Weltwirtschaft, um politische und soziale Bedingungen zu schaffen, unter denen freie Institutionen existieren können. Und er hat dann noch hinzugefügt, Regierungen, die, Zitat, das Elend der Menschen aufrechterhalten, Zitat Ende, war natürlich klar, wer da gemeint ist, würden keine Unterstützung von den USA erhalten. Vor allem aber, sagte er, die Initiative, Europa wirtschaftlich wieder auf die Beine zu bringen, müsste von den Europäern selbst ausgehen. Und das Programm müsste kooperativ sein. Man müsse neue Institutionen schaffen, die eine ausgewogene Erholung Europas überwachen und gestalten sollten. Und dies schien der richtige Weg zu sein, um vor allem Frankreich und andere Europäer davon zu überzeugen, diese Strategie zu akzeptieren und auch den amerikanischen Kongress davon zu überzeugen, die Mittel für den Wiederaufbau Europas aufzustocken. Dieses Wirtschaftsprogramm wurde allen europäischen Nationen angeboten, die bereit waren, sich aktiv daran zu beteiligen. Marshall machte sich aber keine Illusionen über den Widerstand der Sowjetunion gegen ein von den Vereinigten Staaten geführtes Hilfsprogramm. Wenn wir jetzt ein erstes Resümee ziehen können, vor allem im Hinblick auf die gegenwärtige USA-Außenpolitik, so wäre es dies. Der Marshallplan, die Idee des Marshallplans war es, mit diplomatischen Mitteln, durch die Zusammenarbeit der europäischen Nationen und durch die Schaffung von Institutionen und durch die Eigeninitiative, den Wiederaufbau Europas zu ermöglichen und zu sichern. Kleiner aktueller Seitenhieb, all dies erzielt zwar unter Führerschaft der USA, aber auf Augenhöhe mit den europäischen Nationen und nicht durch hegemoniale Ultimaten, Drohungen und wirtschaftliche Erpressungen. Wie ist nun die Umsetzung des Marshallplans während des Kalten Kriegs? Wie ist dieses Programm in Gang gekommen? Wie ist das erfolgt? Es mussten hier noch einige entscheidende Dinge passieren. Die Europäer mussten überzeugt werden, selbst die Initiative zu ergreifen und selbst zu handeln. Die Sowjets mussten in Schach gehalten werden und vor allem der Kongress, der amerikanische, musste Gesetze erlassen, um diesen Vorschlag mit Leben zu erfüllen und vor allem die nötigen finanziellen Mittel freizugeben. All dies geschah in der Zeit vom Juni 1947 bis zum April 1948, so lange hat es nämlich gedauert, bis die ersten Güter des Marshallplans in Europa eingetroffen sind. Ende Juni 1947, also sehr bald nach der Rede von George Marshall, organisierten der britische Außenminister Ernest Bevin und der französische Außenminister Georges Bidault eine Konferenz in Paris, um gemeinsam mit dem sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow über eine europäische Antwort auf Marshalls Rede zu beraten. Nach einigen Tagen der Verwirrung und des Versuchs, die Franzosen und die Briten zu spalten, mussten die Sowjets aber einsehen, dass die Europäer gewillt waren, mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten und vor allem Washington die Führung zu überlassen. Molotow dagegen machte deutlich, dass die Sowjetunion die amerikanischen Bedingungen einer Kontrolle über die Finanzen nicht akzeptieren könne und noch weniger eine Rechenschaftspflicht für die angebotene Hilfe zu akzeptieren sollte, die Sowjetunion oder die anderen osteuropäischen Länder Marshallplan-Hilfe erhalten. Er war natürlich sehr nervös wegen der Teilnahme der sowjetischen Satellitenstaaten in Osteuropa, weil er fürchtete, dass sie sich von Moskau entfernen und dem kapitalistischen Einflussbereich sich annähern würden. Offiziell in der öffentlichen Aussage hielt Molotow an der Linie fest, dass der Marshallplan die Souveränität der teilnehmenden Nationen verletze. Am 2. Juli ist er dann also wutentbrannt aus der Konferenz davongezogen und hat den Westmächten vorgeworfen, die Teilung Europas anzustreben. Er lehnte eine sowjetische Beteiligung an dem Plan ab. Kleine Detailbemerkung am Rande, als der sowjetische Außenminister dieses Gebäude am Kedersee verlassen hat, flüsterte der Brite Bevin seinem französischen Berater zu, das ist jetzt wirklich die Geburtsstunde des westlichen Blocks. War es auch, hätte es aber nicht sein müssen, denn also es wurde eine Folgekonferenz anberaumt, an der 22 Nationen, auch die osteuropäischen Staaten, die teilnehmen wollten, eingeladen waren, teilzunehmen. Also Polen und die Tschechoslowakei, die frühzeitig ihr Interesse bekundet hatten, Ungarn auch. Wie ging es weiter? Stalin telegrafierte seinen Botschaftern in Osteuropa und sagte, sie sollen teilnehmen und die Konferenz sabotieren. Als er gesehen hat, dass das nicht funktioniert, hat er ein paar Tage später die Teilnahme verboten, ja, der osteuropäischen Satellitenstaaten, und verboten, dass sie eben teilnehmen würden, könnten. Und da, so kam es eben, dass 16 westeuropäische Staaten und die Türkei, also inklusive die Türkei, diese zweite Einladung nach Paris für die zweite Konferenz annahmen. Das waren Österreich, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, die westlichen Zonen natürlich nur, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, die Türkei und das Vereinigte Königreich. Gleichzeitig wurde bei dieser Eröffnungssitzung ein Ausschuss gegründet, ein Komitee für die wirtschaftliche Zusammenarbeit, um diesen Prozess zu koordinieren und einen Plan auszuarbeiten, den die eingeladenen Staaten in ihren einzelnen Staaten selbst ausarbeiten mussten und dann eben der amerikanischen Regierung vorlegen. Das war tatsächlich ein Wendepunkt in der Geschichte Europas, dass sich in Friedenszeiten 16 Nationen zusammenfinden und sich bereit erklären, einen gemeinsamen Plan zu einem wirtschaftlichen Wiederaufbau auszuarbeiten. Was natürlich noch gefehlt hat, war die Zustimmung des Kongresses und das Geld. In ihrem Abschlussbericht hat dieses Komitee 19 Milliarden circa Dollar gefordert. Die Truman-Regierung hat 17 Milliarden Dollar beim Kongress beantragt und der Kongress, der amerikanische, bewilligte 5,3 Milliarden Dollar für das erste Jahr. Und dann wurden aber die Regierung gebeten, weitere Anträge auf jährlicher Basis zu stellen. Das war der Anfang. Ja. Es wurde eine Organisation gegründet, die zur Umsetzung, formal wurde das Projekt durch den Economic Cooperation Act vom April 1948 bewilligt, das war die gesetzliche Grundlage, und dann diese Economic Cooperation Administration war die organisatorische Einheit, die gegründet wurde, um diesen Plan dann auch umzusetzen, und es wurde auch in Europa eine Organisation für die Zusammenarbeit gegründet. In der Geschichtswissenschaft ist man sich heute im Wesentlichen einig, dass der Marshallplan und eigentlich auch die Truman-Doktrin auf einen parteiübergreifenden Ansatz in der Außenpolitik der USA beruhten. Also Zusammenarbeit von Republikanern und Demokraten kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Gleichzeitig wurde aber auch gesagt, dass eine überparteiliche Außenpolitik in der frühen Phase des Kalten Krieges eher die Ausnahme als die Regel war. Dennoch, der Marshallplan war eine überparteiliche Maßnahme, sonst wäre sie auch nie durch den Kongress durchgegangen. Vielleicht eine kleine Anmerkung zu dieser historischen Diskussion. Als Truman von einem Berater zu einer Resolution des Kongresses zur Genehmigung der militärischen Intervention in Korea 1950 befragt wurde, hat er gesagt, Zitat, Das ging den Kongress nichts an. Ich habe nur getan, was in meiner Macht stand. Das hat er offiziell gesagt. Zu seinem Berater hat er aber gesagt, und das ist jetzt für uns heute vielleicht nicht uninteressant, Zitat, ich sitze hier und zittere bei dem Gedanken, was passieren könnte mit einem Demagogen in meinem Amt. Gut, der Marshallplan hat durchaus ist durchaus unterschiedlich in den einzelnen europäischen Ländern umgesetzt worden. Ich kann gerne, wenn Sie das möchten, oder wir können gerne in der Diskussion darauf eingehen, was hier die Unterschiede waren in Frankreich, Italien, Deutschland. Ich konzentriere mich jetzt einmal auf, was bedeutet das alles, diese neue Weltordnung nach 1945 und was hier in Gang gesetzt wurde für Österreich. Österreich war, wie wir alle wissen, ein geteiltes Land, frei, aber unter alliierter Besatzung. Kontrollierte Freiheit lautet der treffende Titel eines jüngst erschienenen Buches von Oliver Rathkold über die Kulturpolitik der Alliierten in Wien 1945 bis 1955. Wien war übrigens genauso wie ganz Österreich in vier Besatzungszonen geteilt und der erste Bezirk wurde von den vier Alliierten, den vier in Jeep, gemeinsam verwaltet. Die US-Amerikaner hatten eine ganz klare Mission, ein freies, unabhängiges und demokratisches Österreich wiederzuerrichten mit einer gesunden Wirtschaft und fähig, einen angemessenen Lebensstandard zu sichern. Das war die Mission der Amerikaner in Österreich. Dieser Chart, den Sie da hier sehen, ist Teil eines Surveys, der jährlich herausgegeben wurde von den Amerikanern, wo auf grafischen Blättern dargestellt wurde, die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und politisch und kommunikationstechnisch. Diese Reports sind an den Kongress gegangen, weil man musste ja auch den Kongress überzeugen, weitere Mittel zur Verfügung zu stellen. Und nicht zuletzt aufgrund ihrer erfolgreichen Kommunikationsstrategien gewannen die Amerikaner das Vertrauen der Bevölkerung und sie erlangten auch die Deutungshoheit in den politischen Auseinandersetzungen mit den Sowjets im ausbrechenden Kalten Krieg. Für die österreichische Regierung, das ist schon kurz angesprochen worden, waren also die wirtschaftlichen, die sozialen und die politischen Herausforderungen gigantisch. Nach Kriegsende gebrach es an allem. Die Versorgung mit Gas und Strom und selbst mit Wasser war am Land und in den Städten zusammengebrochen. Die Straßen waren voll mit Schutt, die Brücken zerstört. 370.000 Österreicher waren auf den Schlachtfeldern gestorben, vermisst oder in Kriegsgefangenenlagern gelandet. Und dazu kam noch, dass infolge der Kampfhandlungen die Ernte 1945 weitgehend ausgefallen war. Und das sollte sich dann auch noch 46 und 47 wiederholen. Konkret bedeutet das, dass in den westlichen Besatzungszonen die Amerikaner mit Hilfslieferungen eine Versorgungsration von 800 Kalorien aufrechterhielten. In Wien musste die Bevölkerung in den ersten Monaten nach der Befreiung mit einer Tagesration von 350 Kalorien auskommen. Das muss man sich vorstellen. Im Sommer 1945 verhinderten die Sowjets mit einer Lieferung von Mehl und Erbsen das Schlimmste. Und erst gegen Ende des Jahres eröffneten die Verkaufsläden wieder mit zumeist spärlich gefüllten Regalen. In den Städten entstand ein riesiger Schwarzmarkt, der noch lange die Entwicklung der österreichischen Wirtschaft behindern sollte. Die Versorgung mit Lebensmitteln blieb aber noch bis 1948 kritisch. Und sie blieb vor allem auch ein brisantes Thema in der politischen Propaganda im Kalten Krieg in Österreich zwischen den Amerikanern und so. Das sind Plakate von den Sowjets. Ja. Und hier eben solche grafischen Tabellen der Amerikaner, wo man eben sieht, dass erst 1953 die österreichische Nahrungsmittelproduktion wieder das Niveau der Vorkriegsjahre erreicht hatte. Ja. Aber bei aller politischen Polemik, wenn wir jetzt auf dem Boden der Tatsachen bleiben, ohne internationale Hilfe und ohne die Hilfe vor allem der US-Amerikaner wäre die österreichische Bevölkerung nach 1945 schlicht und einfach verhungert. 1946 wurden 88% der Lebensmittel in Österreich von einem Überbrückungsprogramm der Vereinten Nationen durch die United Nations Relief and Rehabilitation Administration gespendet. Die USA waren übrigens der Hauptförderer dieses Programms mit ca. 70% der finanziellen Mittel. Gleichzeitig kamen aber aus den USA auch private Geschenkpakete nach Europa und Österreich, nämlich die Care-Pakete. Weltweit wurden davon 100 Millionen verteilt und im Übrigen gibt es die Care-Organisation noch heute, die Menschen, die von Hunger bedroht sind, helfen. Die Care-Pakete in Österreich waren äußerst beliebt und demzufolge blieben sie auch in der Nachkriegsgeneration noch in Erinnerung. Sie enthielten Milchpulver, Kaffee, Kakaopulver, Fette, Schokolade und Corned Beef und ca. 40.000 Kilokalorien pro Paket, was ausgereicht hat, um eine Familie ca. eine Woche zu ernähren. Gut, das waren die ersten Maßnahmen. Dann kam der harte Winter 46-47, eine große Dürre im Sommer 47 und Ernteausfälle im Herbst, die die angespannte Situation noch schwieriger machten. Einige europäische Nationalwirtschaften konnten ein gewisses Wachstum verzeichnen, in Österreich war dies nicht der Fall. Hier hielt sich nach wie vor Hunger und Verzweiflung. Der Hunger und Verzweiflung machte sich breit. Weiters verhinderte der Mangel an Kohle einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ein ganz wesentlicher Aspekt war auch noch die Ausbeutung des sogenannten deutschen Eigentums, das die Sowjets 1945-46 einschließlich riesiger Ölreserven beschlagnahmt hatten, die unvermindert weitergingen. Also mein Freund und Kollege Günther Bischoff hat nachgerechnet, dass in etwa die gleiche Summe, die Österreich an Marshallplan-Geldern insgesamt erhielt, nämlich 1 Milliarde Dollar, die Sowjets wieder einkassiert haben durch die Reparationszahlungen und vor allem durch diese Mittel aus dem deutschen Eigentum. Dazu kam die politische Situation, die schwierig bis fast aussichtslos schien in Österreich. Eine starke Präsenz der Sowjets, die Ende 1946 noch geschätzt 90.000 bis 140.000 Soldaten in ihren Zonen in Österreich stationiert hatten, gegenüber 28.000 Briten, 14.000 Amerikanern und 40.000 Franzosen. Das drohte mitten im Kalten Krieg durchaus zu einer Spaltung des Landes führen. In manchen Diskussionen ging es sogar so weit, Österreich aufzuteilen. Die österreichischen Kommunisten beteiligten sich im Mai 1947 an Hungerdemonstrationen und ihre Führung übte auch insgeheim Druck auf die österreichische Regierung aus, um die Entlassung des pro-amerikanischen Außenministers Karl Gruber zu erreichen und Neuwahlen durchzusetzen. In Ungarn hatten die Kommunisten die Führung in der Regierung übernommen und man fürchtete in Wien, dass Österreich das gleiche Schicksal drohen könnte. Daher diese Einschätzung oder diese Positionierung Österreich als Sonderfall. Im Frühjahr 1947 wurde Österreich aufgrund seiner geopolitischen Lage und der anhaltenden wirtschaftlichen Probleme von den Amerikanern auf einer Liste der am stärksten von einer kommunistischen Machtübernahme bedrohten Länder ganz weit nach oben gereiht. An dieser Einschätzung waren übrigens österreichische Diplomaten in den USA nicht unbeteiligt, die nicht müde wurden, gegenüber den Amerikanern Österreich aufgrund seiner geopolitischen Lage als einen besonders gefährdeten und hilfsbedürftigen Sonderfall darzustellen. Einer der Begleiter und Berater George Marshalls auf der bereits erwähnten Außenministerkonferenz in Moskau war übrigens der Oberkommandierende der amerikanischen Streitkräfte in Österreich, General Mark Clark. Dieses Treffen ist für Österreich und Deutschland absolut enttäuschend verlaufen und blieb ohne Ergebnis. Die Möglichkeit eines Staatsvertrags und damit eine österreichische Unabhängigkeit und ein Ende der Besatzung schien in weite Ferne gerückt Und selbst Österreichs Teilnahme am Marshallplan schien aufgrund der sowjetischen Präsenz in Österreich keineswegs selbstverständlich. In Paris war Österreich durch den Außenminister Karl Gruber vertreten und er bekundete das österreichische Interesse am Hilfsprogramm teilzunehmen. Aber er war sehr vorsichtig oder sagte, man müsse sehr vorsichtig sein. Zitat, man müsse auf leisen Pfoten agieren, aber Hilfsmöglichkeiten annehmen, wenn möglich. Und so hat man sich auch durchlaviert. Es ist innerhalb von 2-3 Wochen, die kritischen Wochen, wo eben dann die osteuropäischen Staaten gezwungen wurden, nicht teilzunehmen und Österreich es doch geschafft hat, gibt es eine ziemliche Lücke in den Akten in Österreich, unter anderem in den Clubakten der ÖVP, die damals ja an der Regierung war. Hier hat man sich sehr bedeckt gehalten, aber im Grunde war es diese Linie, sich versuchen hier durchzulavieren und die nicht aufzufallen und doch irgendwie das zu schaffen, teilzunehmen am Marshallplan. Das ist dann auch gelungen. Österreich war übrigens das einzige Land, in dem auch Gebiete, die von den Sowjets okkupiert waren, also die Sowjetzone, Marshallplangelder erhalten hat. Nicht so viel wie die westlichen Zonen, aber doch. Jedenfalls wurde im Juli 1948 von österreichischer Seite durch Vizekanzler Scherf in Vertretung von Bundeskanzler Leopold Figl, der nicht in Wien war, und Außenminister Karl Gruber und für die USA durch den amerikanischen Gesandten in Österreich John Erhard das bilaterale Abkommen über die Europahilfe unterzeichnet. Ende Juni 1948 sind dann auch die ersten Güter nach Österreich gekommen. Begleitet wurde die amerikanische Marshallhilfe in Österreich von heftigen Attacken der österreichischen Kommunisten, die von der Versklavung Österreichs und einer schamlosen Ausnutzung sprachen. Die österreichische Wirtschaft würde Schaden nehmen und sie in völlige Abhängigkeit von den Amerikanern bringen. Der Vorsitzende der KPÖ, Johann Koplenik, folgte ganz Stalins Doktrin und fasste die Sicht der Kommunisten zusammen. Ziel der Amerikaner sei es, die Sowjetunion bis an den Ural zurückzudrängen und die angeblich großzügige humanitäre Hilfe für die durch den Krieg geschwächten europäischen Länder wäre in Wahrheit nichts anderes als ein Plan zur politischen, wirtschaftlichen und militärischen Unterwerfung Europas und gleichzeitig ein Plan der Verstärkung der Ausbeutung der arbeitenden Schichten der Bevölkerung, ihrer Entrechtung und Unterdrückung. So ein Zitat. Koplenings Kritik am Marshallplan war natürlich ganz der Rhetorik des Kalten Kriegs geschuldet. Sie trifft aber einen Kern. Der Marshallplan bestärkte nicht zuletzt durch die von den Sowjets erzwungene Nichtteilnahme der europäischen Staaten die Teilung Europas im Kalten Krieg, und sein umfassender Erfolg bewirkte letztendlich ein entscheidendes ökonomisches Ungleichgewicht in der ökonomischen Entwicklung der westeuropäischen und der osteuropäischen Staaten. Das ist übrigens ein Plakat aus der DDR, wo eben gesagt wird, dass der Marshallplan zur Verarmung der Bevölkerung führen würde, während der Fünfjahresplan Wohlstand bringt. Mit ca. 1 Milliarde Dollar an Hilfslieferungen war Österreich eines der Länder mit einem besonders hohen Anteil an Marshallplan-Zuwendungen. Wie hat das nun funktioniert? Diese Zuwendungen kamen in Form von Lebensmitteln, Rohstoffen und Maschinen nach Österreich und wurden dort auf den heimischen Markt verkauft. Zuvor muss man aber sagen, es waren Produkte der amerikanischen Industrie, der amerikanischen Wirtschaft, der amerikanischen Landwirtschaft, die mit Mitteln des amerikanischen Kongresses, also durch amerikanisches Steuergeld, auf dem amerikanischen Markt gekauft wurden. Die wurden dann nach Europa geliefert und wurden in Europa verkauft. Und mit dem Gegenwert der Mittel, aber nicht in Dollar, sondern in den nationalen Währungen, also in Schilling in diesem Fall, Diese Mittel wurden auf einem Konto der Nationalbank hinterlegt. Da wurde ein ERB-Konto eingerichtet. Und es wurden mit den Geldern, die hier erlöst wurden, Kredite vergeben, günstige Kredite, die aber zurückgezahlt wurden, auch wieder auf dieses Konto, und Großprojekte gefördert. Das ist das, was hier im Wesentlichen dargestellt wird. Dadurch wurden folgende Probleme gelöst. Österreich hatte ein massives Devisenproblem, keine Dollarreserven. Erstens, zweitens, es wurde durch die Einrichtung dieses Fonds wurde es möglich, permanent neue Investitionen zu tätigen. Und mit diesen sogenannten Counterpart- oder Gegenwertmitteln wurden dann Großprojekte wie zum Beispiel das Kraftwerk Kaprun oder eben auch vor allem die Austrian Industries, die FIRST und die Elektrifizierung der Eisenbahnen und dann die Tourismusindustrie. Damit stellte eben dieses ERB-Programm nicht nur die notwendigen Lebensmittel, und das waren die ersten beiden Jahre von 48 bis 50, da gibt es hauptsächlich um Grundstofflieferungen und Grundstoffindustrie, sondern generierte auch langfristig die dringend notwendigen Investitionsmittel für den österreichischen Wiederaufbau nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Diese Mittel wurden von den Amerikanern nicht zurückgefordert. Es wurde zwar auch von den Amerikanern kontrolliert, wie sie eingesetzt wurden, und von den Österreichern, aber sie blieben in Österreich. Und 1961 hatte der ERB-Fonds ca. 11,2 Milliarden Schilling lukriert und erspart, und die wurden von den Amerikanern der österreichischen Regierung geschenkt. Ja, also Österreich konnte mit diesen Mitteln selber weiterarbeiten dann. Der ERB-Fonds existiert noch heute, nur weiß das niemand. Er wurde 2002, 2003 in das Austria Wirtschaftsservice eingegliedert. Aber der Fonds existiert noch immer und fördert noch immer innovative Projekte in der österreichischen Wirtschaft und Industrie mit bis zu 500 Millionen Euro pro Jahr. Im Jahr 2000 wurde auch die österreichische Marshallplan Foundation gegründet mit Mitteln aus dem ERB-Fonds, die Erinnerung an den Marshallplan sicherstellen sollen und vor allem aber den Wissenstransfer zwischen den USA und Österreich garantieren soll. Es gibt 4 Österreich-Lehrstühle in den USA, es gibt Österreich-Zentren, die mit diesen Geldern finanziert werden, und es gibt beispielsweise Austauschprogramme auch zwischen Universitäten in den USA und Österreich, in New Orleans zwischen der Universität Innsbruck und New Orleans, die alle jetzt natürlich auch ein massives Problem haben mit den Einreisebestimmungen, die von der jetzigen Regierung da verordnet worden sind, obwohl sie das wieder zum Teil schon zurückgenommen haben. Kurz noch zur Kommunikation des Marshallplans in Österreich. Im Juni 1948 gelangten die ersten ERB-Güter über Triest nach Österreich, wurden mit der Bahn geliefert. Zu diesem Zeitpunkt hatten die... Entschuldigung, irgendwas? Will doch nicht. So. Zu diesem Zeitpunkt hatten die amerikanischen Streitkräfte in Österreich bereits ein sehr ausgeklügeltes und äußerst effizientes Kommunikations- und Informationsnetzwerk eingerichtet. Die verschiedenen Abteilungen des US-Informationsdienstes in Österreich begleiteten medial die ERB-Programme landab über Radio, Presse, Film und Fotografie. Im Übrigen wurden also 4% der Budgetmittel des ERB-Geldern wurden für Kommunikationsstrategien verwendet. Das ist ein erheblicher Beitrag in ganz Europa von 13 Milliarden. Vor allem aber Und das war das Entscheidende. Ist das nicht, propagierten Sie den Marshallplan in den ländlichen Regionen, auf volkstümlichen Veranstaltungen, auf Messen, Volksfesten, Kirchtagen? Überall wurde die Botschaft des Marshallplan verkündet. Ich habe schon erwähnt, diese Pictorial Section, die Fotosektion der Amerikaner, die Grundlage bildete. Sie haben alle diese Projekte in Österreich fotografisch dokumentiert, die Fotos gratis der Presse zur Verfügung gestellt und vor allem im Wiener Kurier, der die beliebteste Zeitung in den westlichen Zonen war, mit bis zu 250.000 Auflage auch publiziert. Der Leiter dieser Abteilung war ein Japano-Amerikaner, Yoichi Okamoto, der selber ein ganz hervorragender Fotograf war. Und er hat österreichische Fotografen angestellt und sie in der Dokumentarfotografie im amerikanischen Stil ausgebildet. Diese Fotografen sind durch Wien und vor allem durch die westlichen Besatzungszonen getourt und haben den Wiederaufbau Österreichs in allen Facetten dokumentiert. Sie haben humorvolle Bildgeschichten gestaltet, die im Wiener Kurier publiziert wurden und anders, und sind auch in der sowjetischen Zone herumgefahren und haben dort clandestin fotografiert. Und hier beispielsweise eine Story, die im Wiener Kurier publiziert war, über den Eisernen Vorhang, den diese Russen und Kummern genannt haben. Dann aber auch solche Projekte wie das Kraftwerk Kaprun, das ganz ausführlich dargestellt wurde. Ein ganz wichtiges PR-Instrument war der sogenannte Europazug, der durch ganz Europa getourt ist und eine Wanderausstellung über den Marshallplan beinhaltet hat, der auch durch Österreich gefahren ist und auch nach Linz natürlich und Wels gekommen ist und dort Station gehalten hat. Und sie haben da Luftballons verteilt und hier sieht man eben über eine Frau, die von dieser Marshallplan-Ausstellung zurückgeht in die östliche Zone in Linz, also über die Brücke in Urfa. Ja, einige Schlussfolgerungen. Österreich war eines der 16 Länder, das am European Recovery Programm teilnehmen konnte, und Österreich erhielt den drittgrößten Pro-Kopf-Anteil an Marshallplan-Hilfe von diesen Ländern. $132 pro Österreicher und Österreicherin, beziehungsweise ca. 1 Milliarde Dollar, nach heutigem Wert ca. 12,2 Milliarden Euro. Die Österreicher sind sich heute einig, oder die Historiker sind sich einig, dass der Marshallplan neben den wirtschaftlichen Erfolgen vor allem ein strategisch und kulturell wichtiges Programm war und enorme Auswirkungen hatte. Der Marshallplan ermöglichte es den westeuropäischen Regierungen, den Weg der industriellen Expansion und des Wirtschaftswachstums fortzusetzen und auch einen kostspieligen, aber politisch stabilen Wohlfahrtsstaat in Westeuropa zu verwirklichen. Damit haben die Marshallplaner das Wirtschaftsleben in Europa transformiert und nach einem keynesianischen Modell von Investitionsstrategien, und sie überwanden damit die deflationäre Phase der 1930er Jahre, die von den progressiven Marshallplanern in der Truman-Regierung als eine der Ursachen für den Aufstieg totalitärer Regime in Europa identifiziert wurde. Politisch ebnete der Marshallplan den Weg für eine den Interessen der USA förderliche Erholung Westeuropas. Der Marshallplan löste weder den Kalten Krieg aus, noch führte er zur Teilung Europas, aber er markierte definitiv einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gab. Und er löste eine Dynamik der Konsolidierung in der östlichen Hemisphäre unter Stalins Sowjetregime aus. Der Marshallplan führte direkt zur Gründung eines westdeutschen Staates, und er gab auch den Anstoß zu einem neuen europäischen Sicherheitssystem und führte zur Gründung der NATO. Wirtschaftlich bot der Marshallplan neue Absatzmärkte für die amerikanische Wirtschaft und förderte den Prozess der europäischen Integration durch den wirtschaftlichen Wiederaufbau. durch die Förderung höherer Produktionsstandards, durch Modernisierung, durch industrielles Wachstum, Massenkonsum und die Anhebung des Lebensstandards trug der Marshallplan auch zur Amerikanisierung Europas bei. In diesem Sinn wurde der Marshallplan für die europäischen Bürger zum greifbaren und symbolträchtigen Marketinginstrument des American Way of Life. Gegenwärtig scheint dieses Modell und die politische Neuordnung Europas, die der Marshallplan und die Außenpolitik der USA nach 1945 so entscheidend beeinflusst haben, gefährdeter denn je. Und auf eine ganz andere Art und Weise, als George Marshall dies 1947 gemeint hat, als er von der Selbstinitiative gesprochen hat, sind die Europäer, also wir, die europäischen Bürgerinnen und Bürger, gefordert, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Denn auf die US-amerikanische Hilfe können wir uns angesichts der von Willkür und Dominanzstreben bestimmten Politik der Trump-Administration nicht mehr verlassen. Und das ist das noch so ziemlich Freundlichste, was ich darüber sagen kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war ein Vortrag des Historikers und ehemaligen Direktors des Bildarchivs und der Grafiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek Hans Petscher im Rahmen unserer Sendereihe Wissenschaft im Dialog, aufgenommen im Zeitgeschichte-Museum Ebensee am 8. Oktober 2025. Die Sendereihe ist eine Kooperation des Freien Radio Salzkammergut mit dem Bildungszentrum Salzkammergut und dem Zeitgeschichte-Museum Ebensee und ist gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung.